Freitag, 14. Juni, 21 Uhr. In der Münchner Fußballarena stehen sich Deutschland und Schottland im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft gegenüber. Bis zum Endspiel am 14. Juli folgen 4 Wochen eines spannungsgeladenen Fußballfestes. Je länger das Turnier dauert, umso mehr werden sich Fußballbegeisterte in ganz Europa in Experten und Expertinnen verwandeln. Mannschaftsaufstellungen werden gelobt und heftig kritisiert werden, die Leistungen einzelner Spieler oder ganzer Mannschaften von den Fans voller Leidenschaft analysiert und vermeintlich ultimative Taktiken entwickelt werden. Dabei hat künstliche Intelligenz längst auch bei der Spielanalyse des Fußballs Anwendung gefunden. Am Karlsruher Institut für Technologie wurden über 150 Bundesligaspiele mit hunderttausenden Spielsituationen zum Training einer KI eingesetzt. Ziel, die verborgenen Stärken und Schwächen des Verteidigungsspiels offenzulegen.
Die individuelle Leistung von einem Spieler ist schon brutal komplex bei einem Fußballspieler. Ganz viele Faktoren, die damit reinspielen und total viele Freiheitsgrade, in denen er sich bewegen kann. Also innerhalb der Regeln wenig, die irgendwie einschränkt, wie der Spieler sich zu verhalten hat. Das heißt, er hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das macht es natürlich brutal komplex. Dazu kommt, dass 11 Spieler zusammen interagieren müssen und sogar mit dem Gegner dann. Und man hat 22 Individuen, die sich frei bewegen können. Hat man eine brutal komplexe Leistungsstruktur. Und dann versucht man als Sportwissenschaftler Einblicke zu gewinnen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, man schaut sich den individuellen Spieler an. Beispielsweise, wie man es früher immer gemacht hat, man schaut sich eben nur die Ballaktionen an von einem ballführenden Spieler. Beispielsweise Torschüsse, Pässe. Oder, wie wir es jetzt probiert haben, man geht von diesem individuellen Blick auf den Fußball hin eher zu einem Teamblick. Man analysiert, wie Gruppen oder auch ganze Teams untereinander interagieren und dann zusammen eine Leistung sich ergibt. Das heißt, man kann auf der individuellen Ebene analysieren, wie sich der einzelne Spieler verhält, aber auch auf einer Gruppenebene oder einer Teamebene, wie sich Teams verhalten.
Leander Forcher ist Doktorand am Institut für Sport und Sportwissenschaft des Karlsruher Instituts für Technologie. Zugleich arbeitet er ganz praktisch als Spiel- und Datenanalyst beim Fußballverein TSG 1899 Hoffenheim. Für ihn ist klar, bei der Komplexität des Fußballspiels bietet sich der Einsatz künstlicher Intelligenz geradezu an. Mussten zuvor Videoanalysen mühselig per Hand durchgeführt werden, kann heute durch Tracking die Position jedes einzelnen Spielers und seine jeweilige Entfernung zum Ball automatisch festgehalten werden.
Früher ist man da ganz anders an die Sache herangetreten. Man hat hauptsächlich mit Videos analysiert und die Häufigkeiten analysiert von zum Beispiel irgendwelchen Ballaktionen oder zum Beispiel auch Ballbesitz. Seit einigen Jahren gibt es auch die Möglichkeit, die Spieler während dem Spiel zu tracken. 25 Mal pro Sekunde wird jede Position von jedem Spieler auf dem Spielfeld gemessen. Und dadurch habe ich eine ziemlich genaue Information, wo sich jeder Spieler zu jedem Zeitpunkt im Spiel befindet. Und da der Fußball hauptsächlich auch ohne Ball stattfindet, ich zu nur 2% im Spiel ungefähr den Ball habe am Fuß, brauche ich auch Informationen darüber, was denn der Spieler macht, wenn er gerade nicht am Ball ist. Und durch diese Tracking-Daten, also die Information, wo sich jeder Spieler befindet auf dem Feld, kann ich ganz genau analysieren, wie sich die Spieler auf dem Spielfeld verhalten, wie schnell sie sind und in welchen Räumen sie sich zum Beispiel verhalten.
Die Besonderheit der Karlsruher Studie, die große Zahl der Spiele, aus denen die Trainingsdaten für die künstliche Intelligenz entnommen wurden und eine bewusste Fokussierung auf die Verteidigung.
Defensive Analysen, da gibt es allgemein sehr, sehr wenig in der Wissenschaft und auch in der Praxis, weil wir eher in die offensive Richtung denken, also gerade was Data Science angeht, kennen die meisten Leute, die sich mit Fußball auseinandersetzen, wahrscheinlich Expected Goals. Das ist so die klassische KI-Metrik eigentlich, die jetzt so den Eingang gefunden hat, auch in die Berichterstattung. Aber gerade was die Defensive angeht, da gibt es wenig Studien. Aber auch die Studien, die es gibt, haben immer sehr, sehr wenig Spiele analysiert. Also im Schnitt waren das ungefähr 30 Spiele pro Studie. Da stellt die Stichprobe von einer halben Saison, also über 150 Spiele, schon ein Alleinstellungsmerkmal dar. Da kann ich natürlich ganz andere Schlüsse ziehen, allgemeinere Schlüsse, als wenn ich nur 4 oder 5 Spiele mir anschaue. Man muss trotzdem dazu sagen, dass die Datenverfügbarkeit jetzt immer besser wird und wir jetzt auch in den neuen Studien dazu übergegangen sind, auch ganze Saisons zu analysieren. Das sind dann über 300 Spiele. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein guter Schritt, aber da ist auf jeden Fall noch Potenzial da.
Die Fokussierung auf die Verteidigung anstatt auf den Angriff resultiert aus einer sportwissenschaftlichen Herangehensweise an den Mannschaftssport Fußball.
Da stoßen wir auf jeden Fall eine Debatte an, weil sich viele Menschen, Zuschauer für die Offensive interessieren, weil das ein interessanter Fakt ist, einfach zu zählen, wie viele Tore, wie viele Vorlagen jemand macht. Aber Fußball ist ein komplexer Sport, dass ich die Schwierigkeit habe, den Ball mit dem Fuß zu kontrollieren, führt zu total vielen technischen Fehlern auf dem Feld. Ich habe am Ende nur sehr geringe Toranzahl im Vergleich zu anderen Teamsportarten. Also Beispiel Basketball, da fallen viele Punkte. Im Fußball kommt es häufig dann zu einem 1-0 oder zu einem 2-1, also sehr geringen Abständen in den Ergebnissen. Und deswegen ist auch die Verteidigung entscheidend für den Erfolg von einem Team. Und das ist jetzt nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung der Wissenschaft. Also es gibt ein paar Studien, die Vergleiche gezogen haben zwischen Verteidigung und Angriff und wie der Einfluss dieser Faktoren auf den Erfolg von einem Team ist. Und da kam raus, dass vor allem die Verteidigung entscheidend ist für den Erfolg von einem Team. Und das trotz, dass die Datengrundlage eigentlich noch nicht so groß ist in der Verteidigung. Also wir noch nicht viele Metriken haben, die die Verteidigung gut abbildet.
Tatsächlich ist die Auswahl der richtigen Leistungsparameter entscheidend für die Praxistauglichkeit der von der KI generierten Ergebnisse. Dabei muss die individuelle Leistung jedes Spielers von Leistungsparametern des gesamten Teams unterschieden werden. So dient beispielsweise das defensive Druckverhalten als Messgröße für eine individuelle Spielerleistung.
Bei diesem Defensive Pressure, auf Deutsch übersetzt so defensives Druckverhalten, geht es darum zu analysieren, wie ein Verteidiger Druck auf einen Angreifer ausüben kann. In dem Fall jetzt auf den ballführenden Spieler, also wie ein verteidigender Spieler, der nah zum ballführenden Spieler ist, diesen so unter Druck setzen kann, dass er einen Fehler macht, einen technischen, den Ball verliert oder zum Beispiel einen Fehlpass spielt.
Die Entfernung zum Ball und die Geschwindigkeit des Sprints mit dem Ball sind ebenfalls individuelle Leistungsparameter.
Die Entfernung zum Ball von dem verteidigenden Spieler ist das Entscheidende. Ich glaube, das kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn der Angreifer, der am Ball ist, keinen Verteidiger im Weg hat, der nah bei ihm ist oder keinen Druck auf ihn ausübt, kann der so viel Aktion mit dem Ball machen, wie er möchte. Und das Ziel von der verteidigenden Mannschaft muss ja immer sein, den Ball zurückzugewinnen oder das eigene Tor zu schützen. Und wenn ich keinen Druck auf den angreifenden Ballführer schaffe, auszuüben, dann werde ich auch den Ball nicht gewinnen und der Gegner wird es relativ einfach haben, ein Tor zu schießen. Bei der Geschwindigkeit ging es darum, zum Beispiel die Ballkontrolle auch von dem ballführenden Spieler messbar zu machen. Und wir sind davon ausgegangen, dass eine höhere Geschwindigkeit des ballführenden Spielers es vielleicht auch schwieriger macht, den Ball zu kontrollieren. Wenn man den Ball kontrolliert im Stand, ist es viel einfacher, als wenn man im Vollsprint unterwegs ist. Und deswegen haben wir auch die Geschwindigkeit der ballnahen Spieler, also zum Beispiel des ballführenden Spielers oder des ballnahen Abwehrspielers mit einbezogen, weil wir davon ausgegangen sind, dass das auch ein wichtiger Faktor ist, um eben die defensive Leistung messbar zu machen.
Die sogenannte Interline Distance dagegen misst eine Leistung der gesamten Mannschaft.
In der Verteidigung versucht man auch als Team immer geringe Abstände zwischen den Spielern herzustellen. Dass man einfach es dem Gegner schwer macht, die Linien zum Beispiel zu überspielen, näher zum eigenen Tor zu kommen und mögliche Passoptionen zuzustellen. Und ein Ziel davon in der Verteidigung ist es eben, geringe Linienabstände zwischen den Formationslinien, also beispielsweise Abwehrreihe und Mittelfeldreihe, dass die möglichst eng zusammen sind. Zusätzlich zu so Interline Distances, also Abstände zwischen den Linien, gibt es auch Parameter, die die Ordnung beschreiben von einem verteidigenden Team. Das sind ganz klassische Parameter, die häufig auch schon verwendet wurden in Analysen. Die Fläche, die Spieler des abwehrenden Teams einspannen. Also wie kompakt stehen die zusammen? Also wie weit sind die Spieler denn voneinander entfernt?
Die KI wurde mit diesen Parametern in nahezu 150.000 Spielsituationen trainiert. Als Erfolgskriterium wurde die Eroberung des Balls vorgegeben. Am Ende spuckte die Maschine Ergebnisse aus, die überraschten.
Gerade, dass wir keinen großen Faktor gefunden haben in zum Beispiel den Abständen zwischen den Linien, ist auch so ein Faktor, den Ihnen jeder Praktiker sagen wird, ich trainiere meine Mannschaft darauf hin, dass die Abstände zwischen den Linien gering sind, sondern dass es viel entscheidender sein kann, dass man ballnah kompakt steht, also ballnahe Passoptionen zumacht und nicht unbedingt als Team jetzt kompakt ist. Und wenn wir jetzt zeigen konnten mit unserer Forschungsarbeit, dass es vielleicht andere Faktoren gibt, die viel wichtiger sind als der Abstand zwischen den Linien, glaube ich, dass wir da schon verborgene Muster erkennen können, die auch vielleicht den Blick auf den Fußball und auf den, wie ich den dann trainieren kann, total verändern.
Unmittelbare Übertragbarkeit der Ergebnisse in die Trainingspraxis des Fußballs war für Leander Forcher wichtig.
Das grenzt auch unsere Forschungsarbeit auch von anderen ab. So im klassischen Data Science Bereich geht es eigentlich häufig auch darum, möglichst viele Informationen zu sammeln und alle Informationen, die man verfügbar hat, in ein Modell einzubringen, um dann möglichst genaue Vorhersagen zu treffen, wie gut ist zum Beispiel eine Verteidigung. Wir haben es jetzt aber einen anderen Ansatz gewählt, nämlich, dass wir eher von der Idee, von der Spielidee, von der Spielanalyseidee kommen und sagen, okay, wir haben ganz bestimmte Sachen, die wir vielleicht auf dem Spielfeld erreichen wollen, die wir aus Praxissicht sehen, die wichtig sein könnten für Verteidigungserfolg. Weil Trainern ist es wichtig, dass wir in Ballnähe Überzahl haben, dass wir geringe Linienabstände haben. Und wir wollten das Ganze eben aus der Richtung messbar machen und haben erst eine Idee entwickelt, was wollen wir überhaupt messbar machen, dann uns die Metriken überlegt auf Grundlage dieser Definition und haben dann nur diese Informationen in das Modell gegeben. Also bestimmte Spielprinzipien definieren aus den Ergebnissen, die genau vorgeben, wenn ich mich so und so verhalte, habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, den Ball zurückzuerobern oder sehr erfolgreich zu sein in der Defensive. Und zum anderen kann ich aber solche Modelle auch 1:1 anwenden in der täglichen Analyse, also die Analyse sehr, sehr viel schneller machen, indem ich nur Sekunden brauche, bis ich ganze Spiele analysiert habe, um zum Beispiel die defensive Leistung von dem nächsten Gegner zu analysieren.
Die Befürchtung, dass durch einen großflächigen Einsatz künstlicher Intelligenz zur Optimierung der Verteidigung in Zukunft noch weniger Tore fallen könnten und Fußball damit langweiliger werden könnte, lässt der Experte nicht gelten.
Ich glaube, dass die Mannschaften auch im internationalen Vergleich gelernt haben, über die letzten Jahre sehr gut zu verteidigen. Also allgemein gibt es ein hohes Verteidigungsniveau, sowohl in der Bundesliga, aber auch international. Also viele Mannschaften schaffen es, Spiele sehr, sehr lang offen zu halten. Das heißt, sie haben schon wahrscheinlich sehr, sehr viele Faktoren von denen, die wir rausgefunden haben, sehr gut umgesetzt. Aber ich kann bestimmten Trainern, bestimmten Teams nochmal genauere Hinweise geben, macht ihr das gut? Oder wo sind eure Potenziale, um das vielleicht noch einen Tick besser zu machen? Aber man muss immer sagen, dass auch Glück und Zufall eine gewisse Rolle spielen in so einem komplexen Spiel. Deswegen wird es jetzt nie so sein, wenn wir jede Leistung optimiert haben, dass jetzt keine Tore mehr fallen, sondern auf der anderen Seite gibt es ja auch immer welche Trainer, die auch die offensive Leistung optimieren wollen. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt keine Tore mehr sehen werden in Zukunft.
Und wie sieht die Expertenprognose aus? Wird die deutsche Mannschaft das EM-Endspiel am 14. Juli erreichen?
Ich glaube, Julian Nagelsmann hat jetzt durch die Kadernominierung seine Wahrscheinlichkeiten sehr gut erhöht. Da passt vieles auch gut zusammen. Die letzten beiden Spiele waren von der Leistung sehr gut, von der Spielidee, von dem Teamzusammenhalt, würde ich sagen, wie sie auf dem Platz gestanden haben. Das Problem ist dann immer, kriegt man das auch in den entscheidenden Spielen hin? Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass wir auch gegen die Gruppengegner ein sehr gutes Bild abgeben werden, dass wir auch Chancen haben, die Gruppe zu dominieren. Was dann darüber hinaus in den K.O.-Phasen passiert, das ist immer sehr, sehr schwer vorherzusehen. Und das war auch bei dem WM-Sieg 2014. Da gab es zum Beispiel schwierige Spiele, zum Beispiel gegen Algerien, die wir jetzt vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm haben. Aber das wird dann brutal entscheiden, dass wir dann im richtigen Moment auch da sind. Und ich glaube, wir haben die Wahrscheinlichkeiten sehr gut erhöht, da auch eine sehr erfolgreiche EM zu spielen im eigenen Land.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.